Ich habe mich immer vor meine Mitarbeitenden gestellt und war immer auf der Seite der Mitarbeitenden. Ich habe auch nie ein schlechtes Wort auf meine Mitarbeiter kommen lassen. Dieses Agieren, dass ich immer vor meinen Mitarbeitern stand, auch in den Nachtragsverhandlungen und nicht den Dicken gemacht habe und gesagt habe, ich regel das hier schon und mit mir könnt ihr Geschäfte machen. Nein, nein, ich habe meine Mitarbeiter gestärkt und das hat mir den Respekt bei der Mannschaft eingebracht, sodass nach einem halben Jahr ein Kollege mal sagte, ich bin froh und stolz, eine Frau als Chefin zu haben.
Wow.
Und da dachte ich so, yay, angekommen.
Hallo und ganz herzlich willkommen hier in einer neuen Folge im Podcast Next Level Leadership. Ich freue mich, dass ich diese Woche einen Interviewgast habe und ich melde mich dafür aus dem Ruhrgebiet, ganz konkret aus der Stadt Dortmund. Und bei mir ist die liebe Silvia Ühlendahl, die Leiterin vom Tiefbauamt hier. Herzlich willkommen, Silvia. Schön, dass du dabei bist.
Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Silvia, Tiefbauamt, Stadtverwaltung. Kannst du eigentlich Bagger fahren? Wir müssen vielleicht auch mal erklären, was macht überhaupt ein Tiefbauamt?
Ja, vorweg, Bagger fahren kann ich. Ich habe meinen eigenen Kanalanschuss auch zu Hause selber wieder zugebaggert. Wow. Aufgebaggert nicht, da muss ich gestehen, da war eine Fachfirma dran, aber zugebaggert mit ganz viel Zeit im Rücken habe ich selber. Und das sind so die Rosinen bei der täglichen Arbeit im Tiefbauamt. Das macht einfach Spaß.
Sehr, sehr cool. Wir kommen gleich noch aufs Thema Ingenieurin, MINT-Berufe bei Frauen. Was macht ein Tiefbauamt, um ganz genau das allen Hörenden auch nochmal mitzugeben?
Ja, die Tiefbauämter dieser Republik haben alle unterschiedliche Aufgabenbereiche. Das ist wie in jeder Familie unterschiedlich gewachsen, in jeder Kommune. Und das Tiefbauamt der Stadt Dortmund ist zuständig für alle Straßen, ob es Neubauten, Wiederherstellung oder der Betrieb der Straßen ist. Wir sind zuständig für Signalanlagen, für Beleuchtung, für Ingenieurbauwerke, Stützwände und wir bauen Stadtbahnanlagen hier in Dortmund auch durch das Tiefbauamt.
Wow, und das ist deine Aufgabe jetzt seit wie vielen Jahren schon?
Seit, jetzt muss ich rechnen, knapp 12 Jahren.
Seit 12 Jahren schon. Wie viele Menschen arbeiten in so einem Tiefbauamt? Ich meine, Dortmund ist ja eine relativ große Stadt auch, ne?
Ja, dadurch, dass wir auch die gewerblichen Betriebe noch mit dabei haben, was großartig ist, weil das ist unser Standbein, sage ich immer, haben wir insgesamt um die 480 Menschen, die im Tiefbauamt arbeiten.
Toll. So, lass mal einsteigen. Ingenieurin, du kannst Bagger fahren, das beeindruckt mich ja jetzt schon total. Freue ich mich gerade sehr, dass ich dich gefragt habe für den Podcast. Wie landet man als Frau, ausgerechnet als Frau im Tiefbauamt?
Ach du, das weiß ich auch gar nicht. Ich war von klein auf technisch interessiert, habe mit Fischertechnik gespielt, hatte eine Ritterburg, hatte ein Autoparkhaus und meine Eltern haben das von klein auf gefördert, dass ich eben auch diesen Berufsweg dann gehen konnte.
Ja. Und das heißt, du hast ein ganz klassisches Ingenieurstudium gemacht oder was war der
Grund? Ja, ich habe ein ganz klassisches Ingenieurstudium gemacht. Ich bin gelernte Bauingenieurin und bin nach dem Studium dann ins Referendariat gegangen, weil du musst dich ja bei dem Thema Bauingenieurwesen musst du dich entscheiden, willst du Auftraggeber oder Auftragnehmer sein? Und ich habe mich für die Auftraggeberseite entschieden.
Und so bist du letztendlich dann im Tiefbauamt gelandet.
Genau, nach dem Referendariat, was eben eine zweite Staatsprüfung beinhaltet, was die meisten nur so von Juristen oder Lehrern kennen, gibt's für uns Ingenieure auch, ist man eben auf Verwaltung festgelegt und ist dann dort in der Auftraggeberposition und ja, richtig platziert als Bauingenieurin, bestens im Tiefbauamt.
Klasse. Wenn du mal so zurückdenkst, die ganze Zeit, jetzt mal von Studium bis jetzt sind ja ein paar Jahre dann doch vergangen, was hat dich motiviert, da dabei zu bleiben und was glaubst du, hat dich erfolgreich gemacht?
Motiviert dabei zu bleiben, ganz klar, wir verändern was an unserer Stadt. Wir haben die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, wie meine Stadt aussieht. Das ist ganz banal, so eine Ampelschaltung. Wir können Einfluss darauf nehmen, wie so eine Ampelschaltung gestaltet ist. Wer wie viel Grün kriegt, das ist schon ganz spannend. Will ich den Kfz-Verkehr bevorrechtigen oder will ich was für die Fußgänger tun? Also da sind ganz viele Einflussmöglichkeiten. Oder wie ein Straßenraum gestaltet ist. Will ich eine Asphaltwüste oder möchte ich Aufenthaltsqualität schaffen? Will ich was für den Radverkehr tun oder möchte ich einfach nur ja freie Fahrt für freie Bürger wie in den 60ern?
Sehr schön. Ich erinnere mich, fällt mir jetzt gerade ein, wir haben uns ja über einen Workshop kennengelernt, den ich hier für dich durchführen durfte. Und da hat jemand einen Witz gemacht, vielleicht kriege ich es auch nicht mehr richtig zusammen, dass bei den Baustellen, die ihr hier verantwortet, grundsätzlich kein Schild aufgestellt wird, Fahrradfahrer sollen absteigen. Ist das richtig?
Das ist richtig. Das ist unser Ziel, dass wir also nicht nur eine Umleitungsempfehlung für den Autofahrer liefern, sondern dass wir ganz gleichberechtigt auch gucken, wie wird der Radverkehr geführt.
Ja. Das sind so Sachen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich mich sehr mit identifizieren, wie oft ich mich schon über Ampelschaltungen geärgert habe, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll die sind oder als Fahrradfahrer dann irgendwelche ganz kruden Wege nehmen musste. Ich glaube, da kann man für einen einzelnen normalen Menschen ganz, ganz viel tun.
Da muss ich direkt einsteigen, gerade was Lichtsignale, also Ampelanlagen und Radfahrer betrifft. Wir haben einen Preis bekommen in Dortmund für eine wirklich radfahrerfreundliche Signalschaltung. Wir haben mittlerweile über 38 Anlagen im Betrieb, wo der Radfahrer über Wärme detektiert wird und in der Anfahrt an den Knotenpunkt erkennt die Signalanlage, da kommt ein Radfahrer und schaltet den Kfz-Verkehr auf Rot und für den Radfahrer auf Grün, sodass er nicht mal absteigen muss.
Boah.
Großartig, oder?
Absolut. War mir nicht bewusst, dass wir tatsächlich so eine Technik schon haben in unseren Städten.
Ja, das haben wir noch nicht breit verbreitet in Deutschland, aber wir waren mit die Ersten, die das auch wirklich auf die Straße gebracht haben und haben dafür auch eine Anerkennung beim Deutschen Fahrradpreis bekommen.
Der Deutsche Fahrradpreis. Was hat das mit dir persönlich zu tun, das Fahrrad?
Ich war Stadtradeln-Star. Kennst du das Stadtradeln?
Ja,
das
Stadtradeln
habe ich 2019, habe ich als Stadtradeln-Star ersten beruflichen Fahrradkilometer gesammelt, indem ich gesagt habe, wenn du das jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Und dann bin ich wirklich 3 Wochen lang nur Fahrrad gefahren und mein Arbeitsweg ist knapp 20 Kilometer. 20 Kilometer hin, 20 Kilometer wieder zurück.
Boah.
Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich danach mir erstmal ein vernünftiges Fahrrad gekauft habe und seitdem, wenn immer möglich, tatsächlich mit dem Fahrrad auch zur Arbeit komme.
Großartig. Das heißt, man sieht schon ein bisschen das, was dich als Person ausmacht und deine Arbeit fließt auch ganz gut ineinander, oder?
Ja, unbedingt. Das ist das, was motiviert, wenn man dann auf den eigenen Wegen auch fahren kann, wenn man sieht, was man selber mitgestaltet hat in der Stadt. Das ist ja fast großartiger als ein Gehalt am Ende des Monats.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, lass uns mal einen kleinen Schwenk machen. Tiefbauamt, du hast gesagt, du bist Ingenieurin. Ich weiß nicht, bei dir in der Vorlesung, wie viele Frauen wart ihr da? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Wenige. Die wenigen Frauen, die bei mir studiert haben, die kenne ich alle.
Kennst du alle?
Die Männer nicht.
Ich weiß auch noch, ich komme ja aus Düren und dann sind ganz viele nach Aachen zum Studium gegangen und die TH Aachen und da haben ganz viele Ingenieurstudiengänge gehabt und halt alle gesagt, ja, es gibt kaum Frauen, die das machen. Ist das was, was sich wie so ein roter Faden bis heute durchgezogen hat oder hat sich das bei dir verändert beruflich? Wie erlebst du das?
Ja, ich glaube schon, dass sich das verändert hat, auch durch mein Zutun.
Okay, inwiefern?
Indem ich auch gezielt schaue, wo habe ich junge Frauen in der Organisation, die richtig Potenzial haben und wo man auch unterstützen kann, wo man Mentorin sein kann und wo man auch dazu beitragen kann, dass sie ihren beruflichen Weg machen.
Mhm. Super. Was sind denn so typische Vorurteile, denen du vielleicht begegnet bist, wo du einfach sagen kannst, Quatsch, ist so nicht. Machen wir jetzt anders.
Ja, Vorurteile. Also meine ersten Erfahrungen auf der Baustelle als Chefin, als Abteilungsleiterin seinerzeit war, dass mich der alteingesessene, alte Bauleiter der Baufirma Schätzgen genannt hat. Ne?
Schätzgen.
Aha. Ja, Schätzgen. Ach, Schätzgen. Ne? Das hat er aber auch nur genau einmal gemacht. Ne?
Aha, okay.
Und das ist dann relativ schnell auch deutlich geworden in dem Kontakt zu den Baufirmen, dass sie also auch Respekt aufgebaut haben. Du musst natürlich das Wissen haben, das steht völlig außen vor, das ist Grundlage. Ohne Wissen geht es gar nicht. Und du musst dir den Respekt auch erkämpfen. Aber das kannst du nur durch dein Agieren und deine Entscheidungen machen.
Ja. Wie hast du das gemacht ganz konkret? Also ich habe in Coachings tatsächlich oft die Anfrage, Frau Peters, Sie müssen mir helfen, dass ich mich bei den Männern besser durchsetzen kann. Wenn man denke, so ja, aber was meint man denn damit durchsetzen? Wie hast du das geschafft? Wie hast du dir den Respekt verschafft?
Ich habe mich immer vor meine Mitarbeitenden gestellt und war immer auf der Seite der Mitarbeitenden. Ich nenne mal einfach ein Beispiel, das macht es vielleicht ein bisschen plastischer. Wenn man baut, hat man öfter auch Nachtragsverhandlungen und dann sitzt man gemeinsam am Tisch und dann ist der Bauleiter auch nicht mehr alleine mit der Firma am Verhandeln, dann sitzt die Chefin, der Chef mit dabei. Mhm. Und dann haben die Baufirmen das gerne so gemacht, so nach dem Motto, lassen Sie uns mal einmal gemeinsam unter vier Augen vor die Tür gehen, dann verhackstücken wir das. Und das habe ich nie gemacht. Ich habe auch nie ein schlechtes Wort auf meine Mitarbeiter kommen lassen. Und dieses Agieren, dass ich immer vor meinen Mitarbeitern stand, auch in den Nachtragsverhandlungen und nicht den Dicken gemacht habe und gesagt habe, ich regel das hier schon und mit mir könnt ihr Geschäfte machen. Nein, nein, ich habe meine Mitarbeiter gestärkt und das hat mir den Respekt bei der Mannschaft eingebracht, sodass nach einem halben Jahr ein Kollege immer sagte, ich bin froh und stolz, eine Frau als Chefin zu haben.
Wow.
Und da dachte ich so, yay, angekommen.
Ja.
Die hatten alle viel, viel mehr Erfahrung in Bauleitung als ich.
Ja.
Gar keine Frage. Und trotzdem war ich in den entscheidenden Momenten für sie da.
Ja.
Und habe sie aber auch auf der Baustelle agieren lassen. Das ist Verantwortung delegieren, weil die können nicht jedes Mal von der Baustelle wieder ins Büro kommen, mich fragen, darf ich das und das machen? Die Zeit haben die gar nicht. Und dann haben sie auch nicht das Standing gegenüber der Baufirma, wenn sie das jedes Mal machen.
Ja, ja. Ich stelle mir das als Baufirma oder als Externe auch spannend vor. Also wenn man vielleicht gewöhnt ist, du hast das gerade beschrieben, ne? Wir gehen mal vor die Tür, wir regeln das unter uns. Und dann kommt da jemand und macht das einfach ganz anders und sagt, nö, wir sind hier alle am Tisch, wir reden alle über das gleiche Projekt, lass mal hier Klarheit reden, wie gehen wir weiter vor? Das war bestimmt am Anfang eine Umstellung für die, oder?
Ja, total, total. Also die Bauwirtschaft war ja auch vor 15 Jahren noch geprägt von alten grauhaarigen Herren, die die Erfahrung hatten, wurden die Chefs auch in den Baufirmen. Ne?
Ja. Gab es Momente, wo du vielleicht auch mal unsicher warst oder an dir gezweifelt hast irgendwie? Wie bist du damit umgegangen?
Ja, unsicher ist man sicherlich öfter mal, weil man die Fachlichkeit, die Erfahrung hat man einfach als junger Mensch nicht. Ich hatte das Glück, dass ich immer fair mit meinen Leuten umgegangen bin, also auch nie irgendwie Hemmungen hatte, meine Mitarbeitenden um Rat zu fragen, wie würdest du das machen? Ob es jetzt ein bauliches Detail ist oder was anderes, wo die einfach mehr Erfahrung haben als ich. Ich finde, das ist keine Blöße, sondern Größe, wenn man da auch die Erfahrung anderer mit einbindet.
Ja, gerade die ganz konkrete Frage, wie würdest du es machen, ne?
Ja.
Also basierend darauf, wenn jetzt eine junge Frau zuhört, die sagt, ach, ich habe Bock, MINT zu studieren, ich habe Bock, vielleicht sogar Bauingenieur zu werden, vielleicht will ich sogar mal ins Tiefbauamt der Stadt Dortmund kommen. Was würdest du so einer jungen Nachwuchskraft sagen? Was würdest du vielleicht so als kleinen Tipp mitgeben können?
Erstmal, dass das eine super Idee ist, dass wir den besten Job der Welt haben, weil wir können gestalten und können sehen, was wir gestaltet haben.
Ja.
Und nur Mut. Nur Mut. Ich habe ganz viele junge Ingenieurinnen, die auch vielleicht die Stadtverwaltung als einen potenziellen Arbeitgeber bevorzugen, weil sie eben nicht in irgendeinem Baucontainer sitzen müssen, sondern wirklich auf der Auftraggeberseite sind. Mhm. Und wir haben ganz tolle junge Ingenieure, die hier auch ihren Weg machen, die sich hier auch verwirklichen können, die was gestalten können. Und das ist das Großartige an unserem Job.
Ja. Es wird ja viel drüber gesprochen, wie kann man so unser Umfeld lebenswerter machen oder so. Und wenn ich dir zuhöre, das ist ja wirklich ganz klar die Richtung, wie kann man eine Stadt schön machen, wie kann man das wirklich gut gestalten miteinander. Und ich merke tatsächlich auch, dass gerade in meiner Begleitung mit jüngeren Führungskräften die Frage nach sinnvollen Tätigkeiten unheimlich, oder das andersrum, es ist vielleicht wichtiger geworden für jüngere Generationen. Jetzt sind wir beide nicht mehr ganz jung, immer noch sehr gut dabei, aber nicht mehr ganz jung. Und ich stelle fest, dieses sinnorientierte, sinnvoll was zu tun, das ist viel wichtiger geworden als früher. Und gerade bei den Frauen habe ich den Eindruck, ist das der Fall. Aber das ist vielleicht was, wo ich mich dann auch vertue. Genau.
Nee, ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wir haben es jetzt gemerkt, wir haben ganz zum Beispiel, ich mache es am Beispiel klar, wir haben ganz viele unbesetzte Stellen, weil Ingenieure, Ingenieurinnen auch wirklich Mangelware sind im Moment auf dem Arbeitsmarkt. Und dann sind wir mit Stellen des Verkehrswendebüros an den Markt gegangen. Wir hatten noch nie so viele Bewerbungen wie auf die Stellen des Verkehrswendebüros, wo also tatsächlich drinsteht, du arbeitest nicht nur für das Tiefbauamt, sondern du arbeitest ganz konkret an den Projekten der Verkehrswende. Ob das jetzt Velorouten sind, ob das der Radschnellweg ist oder ÖPNV-Projekte. Und das war ganz auffällig, dass da wirklich die intrinsische Motivation zur Bewerbung geführt hat. Und wir haben ganz tolle Menschen bekommen, die jetzt eben in diesen Projekten arbeiten. Die sind alle hochmotiviert, weil sie sagen, ich mache was Sinnvolles.
Also gerade das Thema Verkehrswende hat dann dazu geführt, dass sich da ganz andere Menschen nochmal beworben haben.
Ja, genau das. Also ich habe eine Kollegin, die war vorher bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, hat was ganz anderes gemacht, hat aber gesagt, dieses Thema in meiner eigenen Stadt mit voranzubringen, das bringt mir so viel Freude und auch Erfüllung, so viel Sinn in meiner Arbeit, dass ich wechsle.
Wahnsinn.
Und die macht einen super Job, weil sie ist ganz, ganz anders motiviert als jemand, der sagt, ich gehe morgens los und mach eben meinen Job.
Das finde ich jetzt gerade für mich persönlich auch motivierend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dass das wirklich, ich meine, ich merke ja in meiner Arbeit immer wieder, dass es wichtig ist, ne, was Sinnvolles zu tun. Und Menschen kommen ja auch dafür explizit ins Coaching. Und dass das sich so praktisch auswirken kann, finde ich richtig toll. Was mich zum nächsten Thema bringt, werteorientierte Führung. Wir sind, ich habe es vorhin ja schon gesagt, in Häusern im Haus der Stadt Dortmund hier. Und wir beide haben uns ja kennengelernt tatsächlich dadurch, dass ich ein Führungsfeedback für dich moderieren durfte. Und beim Führungsfeedback geht es auch gerade um Werte. Vielleicht erzählst du einfach mal deine Wahrnehmung. Warum hast du das gemacht, dieses Führungsfeedback? Was ist auch dein Bezug zum Thema werteorientierte Führung? Wir haben gerade eben ein kleines Vorgespräch gehabt, da hast du erzählt, dass du auch schon bevor das zentral reinkam, in der Richtung was gemacht hast. Nimm uns mal mit in deine Sichtweise da drauf.
Ja, das Führungskräftefeedback war jetzt mein drittes. Mein erstes hatte ich relativ kurz, nachdem ich bei der Stadt Dortmund als Abteilungsleiterin für Straßen- und Kanalbaumaßnahmen angefangen habe. Und habe das seinerzeit schon sehr geschätzt, weil es der Führungskraft eben auch wirklich dieses ehrliche Feedback aus der Mannschaft gibt. Mhm. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt mein drittes und ich glaube, dass man als Führungskraft daran nur wachsen kann, wenn man weiß, was die Mitarbeitenden bewegt und was vielleicht meinerseits gar nicht böse gemeint ist, aber vielleicht störend ankommt. Wenn ich das weiß, kann ich das ändern. Ja. Und insofern ist das ein so wertvolles Instrument, was jetzt bei uns im Amt wirklich von oben nach ganz unten auch durchgängig durch alle Führungsebenen ja durchgeführt und durchlaufen wird.
Genau. Vielleicht nochmal zur Erläuterung für alle diejenigen, denen jetzt der Begriff Führungsfeedback jetzt gar nicht so klar ist. Was hier gemacht wird, hier im Haus, ist tatsächlich, dass es eine anonymisierte Befragung ist von deinen, also von denen, die direkt an dich berichten. Und die antworten auf ein gewisses Set an Fragen, was standardisiert ist, was hier, glaube ich, sogar von der statistischen Abteilung hier betreut
ganz genau.
wird. Genau. Und geben so eine Rückmeldung darauf, wie sie dich in bestimmten Werteaspekten erleben. Wie mutig führt sie, wie transparent ist sie, wie sinnvoll ist das, was sie da tut. Ja, wir sind immer wieder beim Thema Sinn. Und dann gibt's eine standardisierte Auswertung, du hast Feedback gekriegt. Und deins war ja sehr gut. Also ich erinnere mich, dass die Ergebnisse sehr gut waren.
Ja, ich habe mich darüber auch sehr gefreut und muss auch sagen, alles andere vom Grundsatz her hätte mich auch gewundert, weil wir doch ein sehr partnerschaftliches, vertrauensvolles Verhältnis auf Augenhöhe miteinander haben. Und ich sehe mich nicht als Chefin und ich bin die Größte, sondern ich sehe uns als Führungsteam dieses Amtes.
Ja. Ich stelle auch immer wieder fest, dass das Mitarbeitende total toll finden, wenn sie überhaupt mal gefragt werden. Also muss man einfach mal so sagen. Und gerade bei sowas dann auch nochmal konkret gefragt werden. Und Gegenstand von dem Workshop ist ja auch, dass sich ganz handfest darum gedreht wird, was heißt das eigentlich? Ne? Also Werte sind ja immer so riesige Worte, mutig führen, so. Und dann bleibt es, glaube ich, oft schwierig, das wirklich konkret zu machen, oder? Wie erlebst du das?
Ja, das ist schwierig. Das hast du aber in dem Workshop sehr gut herausgearbeitet. Das hat mir auch nochmal richtig was gebracht, da ja den Blick von außen nochmal drauf zu haben. Und deswegen ist es auch so wertvoll, dass wir da nicht in unserem eigenen Saft uns einfach drehen, sondern jemand auch nochmal Aspekte von draußen mitbringt und sagt, was heißt das eigentlich? Und das hat's für meine Mannschaft und mich auch nochmal deutlich und klarer gemacht. Ne? Mhm. Was versteckt sich beispielsweise hinter dem Begriff, wir wünschen uns mehr Zeit? Ne?
Ja, ich erinnere mich, ja.
Ne? Das ging gar nicht um die Zeit, weil die Zeit ist da, jederzeit, wenn es irgendwo brennt, sondern es war das Gefühl der Sicherheit. Wir sind einfach, wenn ich da bin, wenn wir alle da sind, wenn wir gemeinsam da stehen, fühlen wir uns sicherer und stärker. Und das war für mich auch nochmal eine ganz wichtige Erkenntnis, aber das war für mich auch nochmal eine Bekräftigung und eine Bestärkung, dass das der richtige Weg ist, dass meine Mitarbeiterschaft sich sicherer fühlt, wenn ich da bin. Ich finde, ein schöneres Kompliment kann man gar nicht kriegen.
Ja, ne? Und gleichzeitig, wie kann die Sicherheit dann auch entstehen, wenn du mal nicht da bist, weil du vielleicht auch in Urlaub bist, auch du hast mal freie Tage.
Ganz genau, und ich habe eine ganz tolle Mannschaft, also die brauchen mich nicht.
Ja.
Die arbeiten richtig wunderbar. Wenn sie mich brauchen, das ist dieser Moment, wo ich mich dann wirklich mit breiter Schulter hinstelle und sie schütze vor irgendwelchen Anfeindungen. Also darin sehe ich auch unter anderem meinen Job. Ne?
Ja, den Rahmen zu geben dafür, dass andere arbeiten können.
Ja, ganz genau.
Ja. Ja, das Thema, wie setze ich das ganz konkret um? Ne? So ein Wert auch wie Transparenz gehört ja auch jetzt zu dem Set von insgesamt sind es, glaube ich, hier 8 Werte, die die Stadt Dortmund hier hochhalten möchte. Wie setzt man das ganz konkret um und woran merkt man auch, dass das dann nachher gelebt wird? Ich glaube, das ist so eine Kernfrage, die für viele Führungskräfte eine Herausforderung darstellt. Was glaubst du, warum es vielleicht gerade jetzt so wichtig sein könnte, dass wir als Führende, als Menschen in Verantwortung uns das Thema Werte nochmal ganz besonders ranziehen?
Ja, ich glaube, dass die Zeiten härter werden, dass die Ellenbogen rausgeholt werden. Geld ist knapper, Personalkapazitäten sind knapper. Und je knapper ich bin, desto weniger sage ich, ach komm, ich mach das mal eben mit für dich.
Mhm.
Und ich glaube, dann ist das Thema Vertrauen, Mut und Delegation und Transparenz ganz wichtig. Denn nur wenn ich weiß, dass ich mit meinem Kollegen, meiner Kollegin auf Augenhöhe zusammenarbeite, an einem Projekt, an einem Ziel, dann kann ich das auch tatsächlich so leben.
Ja. Ja, dieses rauer werden, ne? Dieses, man will es ja ganz gar nicht beschreien, rechtsextreme Kräfte, die zunehmen, die Trumps dieser Welt. Also ich denke manchmal, es braucht nochmal so eine andere Qualität von Menschlichkeit auch, die dann da extra nochmal dagegen eigentlich hochgehalten werden darf. Und auch wenn USA und andere Länder und Kriege für uns weit weg sind, aber das, ob es mir gut geht auf der Arbeit, das hängt ja manchmal an ganz kleinen Dingen.
Ja, und das ist nicht das Gehalt am Ende des Monats, das ist das Arbeitsklima, das sind die Kolleginnen und Kollegen, das ist der Umgang miteinander und das ist die Wertschätzung. Gibt's auch mal ein Dankeschön oder gibt's ein Smiley auf irgendeiner Rückschrift? Ne?
Ja.
Also ich habe bei mir im Büro aus meinem Job vor Dortmund habe ich ja so eine Bilderrahmen, da sind ganz viele Zettel mit Smileys drauf. Es hat ein Kollege, ein Ex-Kollege von mir gesammelt und mir zum Abschied geschenkt. Ne? Und eine andere Kollegin hat mir Stempelkissen mit Smileys geschenkt. Ne? Weil ich finde, das ist so ein Lächeln, was man so persönlich hat, wenn man sich begegnet, ist genauso der nette Umgang miteinander, wenn es irgendein Schriftstück gab und das war prima und das war toll, dann heißt es auch, da muss man sich auch für bedanken, finde ich.
Ja. Und gleichzeitig, ne, viele lernen, man muss Danke sagen, aber es fühlt sich dann nicht so an. Und ich finde, das ist der Unterschied jetzt bei dir. Bei dir fühlt man, dass du das wirklich ernst meinst. Dass das
ja.
So von Herzen kommt.
Ja, das merkst du eigentlich auch bei jedem Mensch, der dich anlächelt. Ja. Meint er das ernst oder ist das ein aufgesetztes Lächeln?
Ja.
Ne? Und genauso ist es mit dem Dankeschön. Ist das ernst gemeint oder ist das jetzt so ein Pflicht-Dankeschön? Ich glaube, das merkt man sofort.
Suchen wir da mehr Echtheit miteinander?
Ja, das Authentische.
Mhm.
Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass du gute Führung eigentlich fast gar nicht lernen kannst. Du musst den Grundstock musst du mitbringen.
Mhm.
Und den Rest macht Coaching und Erfahrung.
Mhm.
Aber du musst die Grundeinstellung, die muss menschlich sein.
Mhm.
Wertschätzend dem Menschen gegenüber.
Menschen mögen.
Ja, ganz genau.
Wo hast du das gelernt? Was würdest du sagen? Wo kommt das her bei dir?
Oh, ich glaube, ich habe das schon immer gehabt. Ich war immer gerne mit Menschen zusammen und bin auch meinen Mitmenschen immer wertschätzend gegenübergetreten.
Mhm.
Und habe nie das Gefühl gehabt, dass ich andere niedermachen muss, um selber hoch zu sein. Sondern bin immer irgendwie im Team gemeinsam nach vorne gegangen.
Ich wünsche mir manchmal, dass noch ganz, ganz viel mehr Menschen diese Haltung auch haben. Vielleicht kann man ja auch ein bisschen ansteckend wirken an der Stelle im besten Sinne.
Ja, ich kenne auch leider ganz viele gegenteilige Beispiele.
Ja.
Aber das soll uns nicht demotivieren. Wir müssen einfach weitermachen und das Gute vorleben.
Ja, das ist schön. Wir sind die Ahnen der Zukunft. Das ist ein sehr schönes, eine schöne Beschreibung von Daniela Hutter tatsächlich. habe ich hier schon ein paar Mal gebracht in dem Podcast. Hier geht es auch immer wieder um Enkelfähigkeit in der Zukunft. Jetzt haben wir schon gehabt das Thema, wie kann man eine Stadt gestalten, so dass sie schön ist für Menschen, dass sie lebenswert ist. Und manche Stadtbauten, wenn ich mir überlege, wie lange manche Brücken in NRW oder so nicht mehr renoviert, da hat die Gesellschaft ja eine Weile was von, oder Silvia?
Ja, definitiv. Das Thema Erhalt und Infrastruktur haben wir lange Zeit vernachlässigt und erst mit so ein paar Extrembeispielen wie der Rahmetalbrücke oder ja, den Brückeneinsturz in Dresden wird einem wieder bewusst, wie wichtig doch Infrastruktur ist.
Ne? Ja, vor allen Dingen, wenn man sich ein bisschen anschaut, was alles zu tun ist. Hast du manchmal so Momente, dass du sagst, boah, das ist einfach wahnsinnig viel zu tun? Oder dass du denkst, wann hört es denn auch mal auf? Also ich könnte mir vorstellen, dass die Größe der Aufgabe einen manchmal auch so ein bisschen klein werden lässt, oder?
Ja, wir haben mal berechnet, was es denn kosten würde, wenn wir das gesamte Dortmunder Straßennetz in einen befriedigenden Zustand bringen und sind
befriedigend
und sind auf 570 Millionen Euro gekommen. Von jetzt auf gleich. Also ist weder im Haushalt der Stadt Dortmund noch mit den Menschen, die wir hier in Lohn und Brot haben, machbar. Ja. Gar keine Frage. Also selbst auf 10 Jahre gerechnet ist das unmöglich, das zu schaffen. Nichtsdestotrotz muss man anfangen. Man darf den Kopf nicht in den Sand stecken und wir sind gestartet mit jetzt Beispiel Straßen, einer Straßenoffensive und haben gesagt, 25 Millionen ist schon mal ein Anfang. Wir lassen es nicht einfach liegen und kapitulieren vor der Aufgabe, wir fangen an.
Ja, ja. Und vielleicht ist das Geheimnis auch, ne, einfach mal losgehen, mal so einen ersten Schritt zu machen, oder?
Genau, einfach mal machen. Nicht nur reden, sondern machen.
Ja, welchen Beitrag wirst du denn noch leisten? Was hast du noch vor zu tun, bis du irgendwann mal in Rente gehst? Das ist ja noch ein bisschen hin.
Ja, natürlich möchte ich die Straßenoffensive weiterführen. Da liegt der Fokus bei den Straßen, die wirklich bei den Menschen vor der Haustür sind. Die Hauptstraßen in Dortmund haben wir eigentlich ganz gut über die vergangenen Jahre und die verschiedenen Förderprojekte in Schuss. Wo es wirklich hapert, sind die Straßen direkt vor der Haustür, die Anliegerstraßen, wo die Menschen jeden Tag hin und zurück drauf unterwegs sind. Das ist ein großer Fokus, den wir haben, aber auch das Thema Verkehrswende, Mobilitätswende. Wie bringe ich tatsächlich mehr Menschen dazu, auch mal alternativ zu Fuß zu gehen, das Fahrrad zu nutzen oder in den ÖPNV zu steigen? Das passiert natürlich nur, wenn diese Verkehrsmittel auch attraktiv und auch sicher sind. Gerade beim Radverkehr möchte ich natürlich die Sicherheit erhöhen.
Ja, eine große Aufgabe, würde ich sagen.
Ja, aber mit ganz viel Sinn und das macht so viel Spaß, daran zu arbeiten, Schrittchen für Schrittchen.
Es ist schade, dass es diesmal keine Videoaufnahme gibt. Ihr würdet jetzt gerade Silvia strahlen sehen, einmal im Kreis fast. Großartig. Ja, wenn du eine Sache in Bezug auf die Arbeitswelt, die Arbeitskultur ändern könntest, was wäre das? Was würdest du da anpacken?
Wirkliche Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Ui. Dass man nicht mehr fragt, Mann oder Frau, sondern dass man einfach sagt, dass jeder ist so, wie er ist. Mhm. Und jeder kriegt auch den passenden Job für das, was er ist.
Mhm. Und einfach auf die Fähigkeiten
dann guckt und eben. Ganz genau. Ja. Nur auf die Fähigkeiten guckt und nicht, ob es Mann, Frau oder sonst eine Ausrichtung ist.
Ja. Dann bestellen wir das doch mal ganz fest.
Da bin ich dabei.
Und was sagst du, was gibt dir vielleicht auch Zuversicht und Kraft, wenn du an die Zukunft denkst? Also ich habe neulich noch gesehen, dass Befragungen zu jedem, also zu allen Zeitstufen immer gezeigt haben, dass die Menschen ganz sorgenvoll in die Zukunft gucken und die Zukunft wird ganz schlimm. Und tatsächlich ist es ja dann nie so schlimm geworden. Was gibt dir Zuversicht und Kraft, wenn du so an die nächsten 10, 20 Jahre denkst?
Ja, ich glaube, wir müssen schon sehr umsichtig mit unserer Zukunft sein und müssen auch im Blick haben, was passiert. Was wiederum nicht heißt, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern da zu sein, zu zeigen, wir sind hier und beispielsweise wir überlassen auch eine Stadtverwaltung nicht rechten Kräften, sondern wir stehen auf, wir sind hier. Ja, was beflügelt mich, wenn ich in die Zukunft jetzt beispielsweise eines Tiefbauamtes schaue, dann sind es die jungen Ingenieurinnen und Ingenieure, die frisch von der Uni gekommen sind und jetzt so, ja, im Grunde dieses Jungvolk darstellen. Und da ist so viel Potenzial, da ist so viel, ich will dabei, dass es wirklich Spaß macht, das zu beobachten und dann auch solche Wege zu begleiten und Türen zu öffnen, wo dann diejenigen natürlich selber durchgehen müssen, gar keine Frage, aber in der Lage zu sein, Türen zu öffnen, das ist schon großartig.
Ja.
Und ich blicke da positiv in die Zukunft.
Vielleicht ist das ganze Geheimnis, ne? Es darf weitergehen und irgendwer muss ja mal eine Tür aufmachen für sowas, ne?
Ganz genau.
Und
ganz
den Weg bauen, auf den man dann langgehen kann, ne?
Ja, ganz genau. Also deswegen bin ich auch immer wieder als Mentorin unterwegs, weil es auch so großartig ist zu sehen, nah zu sehen, wie Menschen ihren Weg gehen.
Mhm. Gibt's was du von den Jüngeren an der Stelle gelernt hast vielleicht das ein oder andere Mal?
Ja, als das erste Mal dieses Thema Work-Life-Balance aufkam, haben wir Älteren ja alle so die Nase gerümpft, so wie ist die Arbeitseinstellung der Jugend.
Die wollen
alle nicht mehr arbeiten, genau. Ja. Aber wenn man mal genauer hinguckt, dann haben sie doch eigentlich recht. Ich muss tatsächlich das Thema Arbeit und das Thema wie lebe ich doch unter einen Hut bringen. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass sie die Arbeit schlecht machen oder dass sie tatsächlich wenig Zeit oder wenig ergebnisorientiert arbeiten. Nein, die arbeiten ergebnisorientiert, bringen ganz tolle Leistung und auch ganz tolle Erfolge, aber vergessen dabei ihr Privatleben nicht, ihr eigener Schutz, selbst gesund zu bleiben.
Ja.
Und unterm Strich ist das doch genau das, was wir auch alle wollen.
Was wir alle gebrauchen können.
Ganz genau, die Selbst... Sorgsamkeit, wie bleib ich selber gesund? Weil nur wenn ich selber arbeitsfähig und gesund bleibe, dann kann ich auch für die Organisation ja da sein. Hm. Wenn ich mich selber kaputt arbeite und dann wegen Burnout hinten runterfalle, bin ich ganz weg, dann nutze ich keinem mehr.
Ja.
Und insofern ist dieses, wie gehe ich sensibel auch mit mir selber um, wie bin ich sorgsam mit mir selber, wie lasse ich das im Gleichgewicht, ist für mich im Nachhinein betrachtet genau der richtige Ansatz. Hm.
Und man muss halt mal hinhören, ne? Du hast
genau.
mal zugehört, du hast mal nachgedacht, du hast nicht sofort gesagt, oh Quatsch.
Ja, ganz genau.
Tja, zuhören, auch ein wichtiges Thema. Silvia, wenn morgen die Welt untergeht, was würdest du dann heute noch tun?
Meinen Mann in den Arm nehmen.
Oh, das ist doch mal sehr schön. Das ist eine Antwort, die habe ich so hier auch noch nicht bekommen. Famous last words. Wenn man von dir... etwas oder wenn vielleicht sogar der Podcast hier von dir etwas an die Nachwelt übermitteln könnte, was würdest du dann sagen?
Ich würde die Nachwelt dazu aufrufen, wertschätzend, mit Vertrauen und Mut einander zu begegnen. Mhm. Ich glaube, das Thema Wertschätzung ist das Allergrößte, was wir Menschen haben. Und ich habe es gerade wieder erlebt. Ich bin aus der Stadtbahnanlage rausgekommen. Dann hat ein junger Mann vor mir die Tür aufgehalten und hat mich angelächelt. Mhm. Und ich habe zurückgelächelt. Und das hat keinen von uns beiden was gekostet. Und wir haben beide so ein schönes Gefühl gehabt. Wir kennen uns nicht. Wir haben uns kurz getroffen in diesem Leben und haben trotzdem eine positive Erinnerung aneinander und ein positives Gefühl ausgelöst. Kostet nichts und bringt so viel. Lächelt einander an und... macht es authentisch und nicht nur aufgesetzt, sondern ehrlich gemeint.
Das sind die besten letzten Worte, die man hier finden kann. Ich danke dir für das Gespräch und alles, wie ihr Silvia vielleicht im Netz oder sonst wo finden könnt, das hängen wir natürlich in die Shownotes. Und dir sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit hier. Vielen lieben Dank.
Ich danke, dass ich hier sein durfte.
Das war sie also, die Folge zum Thema Frauenpower im Tiefbeamt der Stadt Dortmund. Alles rund um Führung, Werte und Verkehrswende mit Silvia Ühlendahl. Wenn du das Thema spannend findest, dann schau gerne mal auf der Seite der Stadt Dortmund vorbei oder schau einfach mal, was Verkehrswende noch so an Möglichkeiten mit sich bringt. Silvia hat es ja auch schon gesagt, es gibt viele tolle Studiengänge, Jobs und Berufe für Frauen, gerade im MINT-Bereich. Und ja, vielleicht führt dich dein Weg ja auch irgendwann mal zu Silvia als Chefin. Wir freuen uns über dein Feedback, gerne schriftlich an kontakt@juliapeters.info und wenn du Lust hast, auch mal ein Führungsfeedback durchzuführen, dann wende dich gerne an mich, an genau die gleiche E-Mail-Adresse kontakt@juliapeters.info und ich begleite dich gerne auf diesem Next Level für deine Führungsfähigkeiten. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, wir hören uns in 2 Wochen wieder und bis dahin, ja, wie immer, keep going. Alles Liebe, deine Julia.